Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Das ist ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Ja, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch denken, wer hier spricht. Marco ist es schon mal nicht, sondern der andere. Und wir sind im Jahr 2021 in unserer zweiten Folge, eine volle Folge, die euch ja wahrscheinlich eine ganze Stunde lang begleiten und amüsieren wird, angelangt. Und ein Format, das wir bisher erst einmal so durchgeführt haben und wo wir uns schon gedacht haben, das wird sicherlich noch häufig passieren, wartet auf mich und auf uns und auf euch. Und zwar eine kleine philosophische Fragestunde. Und ich bin wieder der Befragte. Ich habe ganz süße Feedbacks bekommen zum letzten Mal, als Marco mich gefragt hat, so Melvin, wann ist es Liebe? Und ich dann ja so richtig melodisch, wann ist es Liebe? zurückgefragt habe. Genau, mal schauen, was diesmal so stattfindet. Ich freue mich und hi Marco.
Hi. Ja, ist ja jetzt auch Teil unseres neuen Intros, was du eingespielt hast und
genau.
Arrangiert hast.
Ja, wir haben ein neues Intro.
Ihr werdet es ja gehört haben, weil wir es nicht vergessen haben, voranzuschneiden, wovon ich mal nicht ausgehe. Ja, zweiter Podcast, du hast es angesprochen und ja, nehmen wir den ersten Podcast, unsere zweite Review zu einer Dokumentation. Würde ich sagen, dass der Bruch nicht härter sein kann, thematisch. Hm. Und ich habe mir über die Woche ein paar Fragen überlegt und es hat sich unterbewusst ein Thema durchgezogen. Das werde ich jetzt nicht benennen, da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen, um das Ganze einmal nochmal resümierend auf den Punkt zu bringen. Aber ich hoffe und glaube, dass das doch interessant sein kann. Und Melvin, ich würde gerne wissen und kurzer Einschub, ihr da draußen seid wieder herzlichst animiert, euch dieselben Fragen zu stellen oder Fragen in eurem Freundes- und Familienkreis zu diskutieren. So, Melvin, jetzt an dich und auch an jeden gerne da draußen. An welchem Punkt hast du gemerkt, dass deine Jugend vorbei ist? Ist sie das überhaupt? Könnte man auch fragen.
War sie denn jemals da, ist auch eine andere Frage. Eieieiei, gerade dieses Thema in Bezug auf meine Männlichkeitsüberlegungen ist natürlich brisant, weil normalerweise könnte ich jetzt sagen, ja, in dem Moment, als mich mein Vater in diese Welt initiiert hat und ich 3 Tage in einer Höhle verbringen musste mit einem Höhlenbär, ich druckste so ein bisschen. Boah.
Das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube auch der Punkt, den ich, also das Wort Punkt ist auch natürlich sehr, sehr anmaßend, das retrospektiv auf einen Punkt zu benennen. Aber Menschen sind ja darin gut, retrospektiv ein Narrativ zu erzeugen, was vielleicht in diesem Erlebniskontext gar nicht so stattgefunden hat. Ja. Ich finde es aber auch sehr schwierig. Also ich habe mir die Frage auch gestellt und wüsste auch nicht so richtig gut, wie ich sie beantworten soll. Ich habe so Punkte entdeckt, wenn du noch einen Moment brauchst, dann kann ich die gerne anführen. Ansonsten.
Ich versuche einfach mal, ja. Ich versuche mal so ein bisschen da hinein zu galoppieren mit wehenden Fahnen. Also das setzt ja auch voraus, dass ich bereits erwachsen geworden bin. Also die Jugend ist ja die Abteilung zwischen der Kindheit und dem Erwachsensein, also irgendwo auch durchaus das Erwachsenwerden implizit. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ab einer gewissen Phase in meinem Leben mein Denken und meine Haltung zur Welt sich verändert haben. Das war die Phase, wo das Ich immer schwächer wurde und ich globaler gedacht und empfunden habe, auch meine Mitmenschen in meinen Überlegungen und Planungen mehr berücksichtigt habe. Und wo ich das Gefühl von Flügesein auch so richtig empfunden habe. Also ich bin mit 19 zu Hause ausgezogen zum ersten Mal und habe das mit sehr viel Inbrunst praktiziert. Also ich wollte unabhängig werden. Ich wollte das spüren, nicht mehr an der Nabelschnur meiner Mutter zu hängen und bekocht zu werden und ein, wie auch immer, geartetes, gesäubertes Zuhause vorzufinden, wo ich mich jetzt nicht großartig daran beteiligen brauchte, sondern mein eigenes Reich für mich erschließen. Und das war auf jeden Fall, also dieser Aufbruch in die Welt war auf jeden Fall auch ein stückweises Zurücklassen meiner Jugend, in der ich noch viel mit mir selber auch einfach haderte und sehr viele kleine Dramen auch für mich selber entwickelt habe, um mich zu produzieren und um irgendwie damit auch zu provozieren. Also, dass irgendwie eine Wirkung erzielt wurde bei meinen Mitmenschen, die mich so ein bisschen trotzig oder so hat dastehen lassen. Und das wurde dann immer weniger. Und dann auch das selber für mich sorgen, ja, für mich kochen, einkaufen gehen, meine Wohnung säubern und meine Amtsgänge selber übernehmen. Also diese Klassiker haben durchaus auf einer gewissen Ebene das Jugendlichsein zurückgestellt. Allerdings glaube ich auch, dass da immer noch Aspekte aus der Jugendzeit in mir stattfinden. Also ich bin immer noch bisweilen ein, wenn nicht gar kindlicher Mensch.
Ja, während du gesprochen hast, habe ich auch meine Gedanken dazu nochmal Revue passieren lassen. Und ich finde, einen Punkt, den du gerade angeschnitten hast, den habe ich auch bei mir wiedergefunden. Ich habe den Eindruck, dass auch du die Jugend und die Kindheit vielleicht sogar noch mehr mit einem gewissen, einerseits ist die Zukunft so groß und breit, aber im Lebensgefühl liegt die Zukunft aber noch ganz weit weg.
Genau.
Also irgendwie ist die Zukunft ist da, aber sie berührt einen noch nicht. Also
sehr gut, ja.
Es ist quasi ein sehr viel Gegenwärtiges im vielleicht Positiven wie auch Negativen. Also keine Rücksicht auf Konsequenzen nehmen, ist ja typisch, ne? Du hast die egoistische oder sagen wir mal die Auftrumpfung des Egos, die in der Pubertät mit Sicherheit eine Rolle ist, in der wir auch Charakterzüge für uns selbst entwickeln, erproben, dass das sehr ich-bezogen ist und dass die Zukunft diesem Ich nicht wirklich angeht. Also wir kennen das alle, man macht Party ohne Rücksicht auf morgen, so quasi im wörtlichen und übertragenen Sinne. Und dann hast du die Behördengänge beispielsweise angeführt. Ein wahnsinnig gutes Beispiel, wie man bürokratisch merkt, dass man erwachsen geworden ist. Das sind alles Dinge, die ich auch gemerkt habe, dass man die Autoversicherung am Anfang des Jahres zahlt, habe ich auch jetzt wieder mal erschreckend festgestellt. Da war ja was.
Club.
Und oh mein Gott, da gehen ja ganz schön viele Euros jetzt wieder vom Konto runter.
Jo.
Das sind so Dinge, da ist irgendwie die Zukunft viel näher. Klar, die Zukunft wird halt von Tag zu Tag weniger im Normalfall. Ja, man knabbert seine eigene Zukunft herunter. Aber ich glaube, sie ist viel unmittelbarer da. Man macht sich viel mehr Gedanken um das Morgen, um die Fürsorge dafür, um die Verantwortung fürs Morgen. Und da hast du ja auch die globale Perspektive mit reingenommen, was ich auch sehr gut finde, weil wir überwinden vielleicht dieses stark egozentrische, sich selbst setzen in der Welt, sich selbst finden, sich selbst breit machen
Ja.
Mit, ja, das Du ist da, die Zukunft ist da, die Zukunft, in der ich da bin, in der vielleicht Nachfahren von mir da sind, in der meine Freunde und meine Familie da sind. Das sind alles Züge des Erwachsenseins. Das sehe ich genauso. Und ja, ein Punkt, der mir immer ganz krass da ins Auge fällt, irgendwann habe ich aufgehört, mit absoluter Leichtigkeit und ohne schlechtes Gewissen zu spielen, so zockenmäßig, so etwas, was in Anführungsstrichen erwachsene, erfolgsorientierte Menschen als Zeitverschwendung ansehen. Das war eine Zeit lang, dass ich das gespürt habe, dass ich da immer wieder gedacht habe, so, ach, wenn du jetzt da Zeit für verwendest, du könntest ja eigentlich noch das für die Uni oder ne, das für die Arbeit oder sonst was machen. Es ist natürlich auch ein Prozess, der mittlerweile sich auch verkehrt hat, aber da sind ja heute immer noch die Fragen offen, welches Bild des Erwachsenseins eine Gesellschaft an einen heranträgt. Das ist ja auch immer ganz wichtig zu berücksichtigen.
Ja, ganz klar. Ja, dieses Weltgefühl, finde ich, rückt einfach näher. Das große Ganze stellt sich vor mir als Mensch, der flügge geworden ist und aus dieser Naivität in Anführungszeichen ausgebrochen ist, sehr massiv auf. Das ist meine Erfahrung. Also auch die globalen Probleme werden greifbarer und dass ich ganz schön herausgefordert bin als Einzelwesen, dass sich um sich selber kümmern muss, dass auch finanziell schauen muss, dass es existieren kann und so weiter, ist ganz schön herausfordernd. Ja, das wird mir gerade nochmal klar, wo du das so benannt hast. Also die Leichtigkeit, die Weichheit, die Ruhe, die ja auch die Fähigkeit, sich bedingungslos und ungehemmt zu freuen, ja, bedingungslos vielleicht nicht, aber ungehemmt zumindest sich zu freuen, das sind alles so Sachen, die sich bei mir relativiert haben, weil wir ja auch in dieser Gesellschaft dann anfangen, eine immer stärkere, ausstaffiertere Rolle zu spielen als Bürger, Bürgerin oder was, als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer etc., ja, wo wir in ein Regelwerk hineingesetzt werden, das uns ja schiebt und die Richtung vorgibt. Und vorher war das ja alles sehr in einem kleinen Mikrokosmos unter dem Aspekt, ich bin Kind, so, ne, ich werde behütet und da gibt's zwar Grenzen und auch Spielregeln, aber am Ende des Tages bin ich gesättigt worden und ja, und schlafe in meinem Kinderbettchen ein und kann auch vom nächsten Abenteuer träumen. Ja, das ist ja auch so eine Sache, dieses Träumen, ja, dieses sich Abenteuer vorzustellen, so was wird aus meinem Leben mal, das hat dann irgendwann auch so eine ernüchternde Qualität für mich bekommen, dass je älter ich geworden bin, je stärker ist mir bewusst geworden, dass ja doch ja die Faktoren, die letztlich dahin führen in ein Abenteuer oder eben nicht, dass die nicht unbedingt in meinen Händen liegen, sondern auch sehr viel damit zu tun hat, ja, was begegnet mir so in meinem Leben? Ja, hab ich einfach hin und wieder einen Glücksgriff oder laufen Dinge fehl und schief? Und dann geht es darum, sich damit zu arrangieren. Ich finde die Erfahrung jetzt beim Rückschauen sehr schmerzhaft tatsächlich, die Jugend zu überwinden, diese Lebendigkeit, diesen Puls zu verlangsamen, des lebendigen Spiels, wovon du gesprochen hast, und dann in die Verantwortlichkeit zu treten.
Ja. Oftmals ist ja auch die Jugend mit einer gewissen Progressivität verbunden. Ich habe es gerade schon erwähnt, man produziert sich in die Welt hinein. Man ist oftmals engagiert, vielleicht Dinge zu verändern. Und es gibt ein Zitat, das geht in etwa so: Wer in seiner Jugend kein Kommunist war, hat kein Herz. Wer es im Alter noch immer ist, hat keinen Verstand.
Nein.
Also das Kommunistsein, ne, lassen wir mal die ideologische Komponente außen vor. Aber ich finde, auch das kann man auf dieses Thema ummünzen. So, die Jugend ist ja oftmals etwas ja, Impulsives vielleicht auch. Ne? Man strebt nach Veränderung. Man will ja auch gerade oftmals in seiner Identitätsfindung sich von seinem Elternhaus und den da gelebten Strukturen absondern. Man möchte ja eigenständig werden. Und im Alter, und dieser Halbsatz dieses Zitats, den finde ich noch besser, wer im Alter noch immer Kommunist ist, hat keinen Verstand mehr. Ist das Erwachsensein einfach so von verstandesmäßigen Strukturen besetzt, dass wir keine Veränderung mehr wollen? Merkst du das an dir, dass du in Anführungsstrichen konservativer mit den Jahren geworden bist? So, wenn jetzt Jugendströmungen dich umgeben, dich berühren, dass du dann auch dich so ein bisschen zurückziehst in dein Schneckenhaus, weil du nicht Teil dessen bist, nicht verstehst, nicht verstehen möchtest, warum auch immer. Merkst du sowas an dir?
Ja, natürlich, ne? Also dieses Älterwerden, finde ich, erschafft eine gewisse Schwere, weil ich zumindest irgendwann anerkennen musste, ich muss mich auf eine gewisse Weise anpassen, wenn ich ganz gut hier durchkommen möchte und meine Beruflichkeit ausleben möchte und so weiter. Wenn ich jetzt Aktivist werde und ja, meine Energie, die ohnehin auch schon in meine Arbeit fließt und in vielleicht andere Alltagssorgen da rein kanalisiere, dann komme ich in eine Krise. Also irgendwie geht es darum, sich zu entscheiden, mache ich da mit oder nicht? Und mich jetzt zu zerteilen, zu sagen, es gibt den einen guten Bürger in mir und auf der anderen Seite aber auch den Aktivisten, der politisch irgendwas umwälzen möchte, halte ich für ja sehr gewagt und vielleicht auch gar nicht wirklich umsetzbar. Aber als ich noch jünger war, da bin ich auch vermehrt zu Demos gegangen und hätte mich wahrscheinlich auch an einen Baum ketten lassen oder dergleichen. Halte aber sowas auch nicht mehr für unbedingt vernünftig. Also mein Denken, oder sagen wir mal so, dass diese Energie, dieses Gefühl, die Welt sollte sich verändern, damit es irgendwie besser für alle wird, das hat sich mehr und mehr transformiert in einen fairen Gedanken, ja, der noch lebt und den ich auch wunderbar in meinen Gedichten auszuformulieren verstehe, aber nicht mehr in meinem Körperwald, sodass ich jetzt die Fäuste balle und losmarschiere oder losbewegt werde davon so. Von daher, ja, kann ich das bejahen, dass ich konservativer geworden bin und mehr. Es ist auch vor dem Hintergrund des Lockdowns und der Pandemie jetzt gerade unheimlich schwer, das zu denken, ja, also ein Szenario zu erdenken. Ich würde, glaube ich, gerade aktuell total gerne mal wieder losziehen, aber das liegt daran, dass mir echt auch, dass ich mit den Hufen scharre, ne? Mhm. Aber generell, ja, ist das so. Es ist so, wie du sagst, also ich bin ziemlich verkrochen. Ja. Und du, wie ist bei dir?
Ich merke das tatsächlich auch, dass ich ja klar, Jugendbewegungen sind alle für sich genommen da und wenn man in der eigenen aufwächst und diese als gut und richtig achtet und das auch nicht ablegt, dann wird man ja allein dadurch konservativ, dass man an dieser, an den darin impliziten Werten auch festhält, wenn man älter wird, auch wenn etwas Neues wieder aufkommt. Das wäre ja, ne, das ist ja diese Wellenbewegung, ne? Etwas Neues kommt, erreicht seinen Peak, flacht vielleicht ab und die darin schwimmenden Fische sind halt noch in dieser Welle. Und dann kommt aber die neue Welle und die anderen Fische wollen aber nicht in der neuen Welle mitschwimmen, weil sie die Welle für sich genommen als ihr Zuhause, als geistiges Zuhause empfinden. Mhm. Also dahingehend würde ich auch sagen, klar, ich bin konservativer geworden und habe das schon ganz früh festgestellt, als ich Nachhilfelehrer war während meines Studiums, dass ich irgendwann tatsächlich, hatte auch teilweise mehrere Nachhilfeschüler, diese dann, wenn sie ne, untereinander geredet haben, teilweise nicht mehr verstanden. Also ne, Jugendsprache etc., das ist ja auch alles eine Art und Weise, die Welt und das Lebensgefühl, das wir in dieser Welt haben, auszudrücken.
Ja.
Und klar merkt man dann auch, ja okay, das ist halt eine neue Generation, an der man so nicht mehr in dieser Weise partizipiert. Aber du hast auch vollkommen recht, dass die Einflüsse, die auf einen gesellschaftlich wirken, durchaus auch selbst ein transformieren, dass man, dass verschiedene Herausforderungen, andere Herausforderungen jetzt an einen herangetragen werden und man darauf dann halt anders reagiert. Früher hätte ich niemals so beispielsweise, keine Ahnung, wenn ich in der Jugend für Enteignung etc. bin, weil ich das für richtig erachte, dass jeder irgendwie ein adäquates Stück Dach über dem Kopf haben sollte, vielleicht auch besitzen sollte, wie auch immer, oder ne, als Gemeineigentum daran partizipieren soll, dann habe ich als Jugendlicher, wenn ich nichts habe, habe ich da vielleicht auch eher Aktien drin, als wenn ich jetzt Hausbesitzer wäre, was ich gerade nicht bin, aber ne, das sind halt so Umstände, die halt dann einen auch immer ein bisschen fesseln. Und ja, ich merke das auch, dass ich teilweise eine Abwehrreaktion aufbaue, wenn ich die neuesten ja, Sachen mitbekomme. So, keine Ahnung, ich kannte bis vor ein paar Wochen nicht Twitch und sowas und Snapchat und diese ganzen Ausdrucksformen halt, die ganzen Tänze, wenn ich hin und wieder meinen Basketball gucke oder so und dann immer wieder in der NBA die Fans gezeigt werden in den Spielunterbrechungen, da werden da Tänze vollführt, wo ich dann ein Jahr später sehe, okay, das ist jetzt gerade aus hier, wie heißt das Spiel nochmal, wo alle auf eine Insel ausgesetzt werden und sich gegenseitig umbringen
PUBG müssen. Oder was? Oder
ja, nee, das andere.
Fortnite.
Genau, da merke ich, okay, der Tanz ist daher, aber der ist irgendwie universell und irgendwas drückt es ja aus. Also, ne, oder dieses Dabben, diese Hände da so vors Gesicht ziehen. Also, ich habe es nie verstanden,
ich
aber
ich kenne das noch nicht mal.
Aber Dabben. Irgendwie müssen ja.
Hast du gesagt, diese Dabben oder dieses Dabben?
Ich glaube, das heißt Dabben oder so.
Okay, keine Ahnung, nie gehört. Ja.
So, daran merken wir halt, okay, da ist eine neue Generation mit einer anderen Herangehensweise ans Leben.
Ja, richtig.
Das ist jetzt die Frage, was finden wir daran? Finden wir das bedauerlich? Wollen wir daran was ändern? Wir haben in der Folge über die Kindheit schon über die konservierungswürdigen Aspekte der Kindheit gesprochen.
Ja. Hm.
Wie würden wir damit aus der Jugend umgehen? Würdest du da gerne Strukturen, Energien, Lebensgefühle mit jetzt ja herübertransportieren, die erhaltenswert sind?
Ja.
Schwierige Frage.
Also ich bin mal gefragt worden von einem Coach bei dem Thema Arbeitswunsch, also wie ich mir meine Karriere vorstelle, was ich sozusagen als Kind oder junger Mensch gerne gespielt hätte. Ich glaube, das habe ich auch schon mal hier thematisiert und ich sagte dann halt mit Lego und er fragte mich, ob ich denn etwas davon in mein Erwachsensein rübergerettet hätte, weil das oftmals meinen Berufswunsch dann entsprechend beeinflusst. Und sowas zum Beispiel, also wirklich die Sachen, die mich noch ungehemmt, ungeniert erfreut haben, aktiviert haben, belebt haben in meiner Jugendzeit, dass ich da noch genauer hinschaue, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen treffe, so, ja, welches Hobby würde ich gerne starten oder was stelle ich mir beruflich in den nächsten Jahren für eine Veränderung vor oder so. Ja, also da sind ja ganz viele Veranlagungen bereits gelegt worden. Und ich glaube, dass die Jugend als solche und dieses freie, leichte und so weiter, dieses ungehinderte Existieren, das ist nicht konservierbar, aufgrund verschiedener Faktoren, letztlich auch aufgrund unserer Leistungsgesellschaft. Das geht einfach nicht damit einher. Aber Aspekte sind durchaus möglich. Und was ich mir auch dazu denke, ist Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, wie auch immer, Neutralität, dass wir schauen, dass wir einfach reifen in unserer Veranlagung. Ja, dass wir das, was da ist, durchaus nicht niedertrampeln und ersetzen oder tot machen, sondern dass wir das halt reifen lassen und kompatibel machen für eine Erwachsenenwelt und bestenfalls natürlich nur die guten Veranlagungen, die konstruktiv sind und so weiter und uns dadurch einfach vom Leben immer weiter fertigen lassen, anstatt ein völlig neuer Mensch zu werden, der alles irgendwie so abtötet und ernst ist und konzentriert und Leistung bringt, ne?
Ja, wenn ich das so ein bisschen resümiere für mich, wir haben auch damals in der Kindheitsfolge darüber gesprochen, dass dieses freie Spiel, das freie sich ausüben mit sich, seiner Körperlichkeit und seiner Umgebung, also irgendwo frei waltende Kreativität, dass das doch etwas sehr, sehr Wünschenswertes und Behaltenswertes ist. Hm. Und ich würde hinzufügen, in der Jugend ist ein gewisser Enthusiasmus und eine gewisse Progressivität, also etwas Energetisches. Wir sind sehr energiereich. Der Spieltrieb wird vielleicht nochmal fokussiert in bestimmten, ja, sei es Sportarten etc., Hobbys, Musik. Da wird es kanalisiert und sehr viel Energie. Also ich glaube, da kommt das Ziel hinzu. In der Jugend kommt schon das Erste so, na, ich möchte mich vielleicht auch mit anderen vergleichen, so im Sport. Ich möchte vielleicht da den ersten Platz haben. Also ne, Ziele, die recht nah sind. Das ist jetzt kein groß angelegtes Lebensziel, was, würde ich sagen, bei den meisten nicht in der Jugend ausgebildet wird. Das ist sehr kompetitiv. Jetzt nicht nur im marktwirtschaftlich kapitalistischen Sinne, sondern wir wollen uns immer verorten. Wir wollen in der Jugend uns verorten und messen uns dann im Spiel auch. Vorher ist das Spiel, ja, also wenn ich gesehen habe, dass ich die Minikicker damals, also ich weiß ja heute G-Jugend oder Bambinis oder wie auch immer das bei euch heißt, also die kleinste, jüngste Fußballeinheit, wenn ich die trainiert habe, dann ging es um so einen Spieltrieb, einen Bewegungstrieb. Die sind hinterm Ball hergelaufen. Da ging es noch nicht unbedingt darum, Tore zu schießen. So, die sind teilweise in die falsche Richtung gelaufen, weil sie einfach den Ball hinterhergelaufen. Und ich glaube, irgendwie mit der Jugend nimmt man sich die ersten Regeln an, die bricht man vielleicht auch und dadurch geht man ja in einen gewissen Umgang mit Regeln. Ist ja auch ein Regelbruch. Ob bewusst oder nicht, man geht damit um. Und ich glaube, ich habe auch gestern gemerkt, so eine Form, und das, wenn ich so drüber nachdenke, ist beispielsweise, glaube ich, dass mein Vater sich in manchen Beziehungen sowas noch bewahrt hat, auch wenn er es vielleicht so selbst noch nie gesehen hat. Aber ich habe jetzt für ein Bastelprojekt, was ich mir kurzfristig in den Kopf gesetzt habe, bald ist der Super Bowl, das Finale im American Football. Und ich würde da gerne ein Snackstadium für bauen. Das heißt, ne, ein Stadion, wo man seine Snacks reintun kann. Cool, ne? Ja. Also aus Holz gebaut. Und ich habe mir dann so wahnsinnigerweise in den Kopf gesetzt, ach komm, du haust da noch ein Display rein und programmierst halt so. Jetzt habe ich mir so einen Baukasten hier gekauft mit Elektrotechnik. Und mal sehen, ob das nur ein Strohfeuer ist, was ganz schnell verbrennt. Jedenfalls habe ich gestern mit meinem Vater angefangen, das zu basteln, so die Holzkonstruktion, weil er einen Keller hat mit sehr viel Werkzeug und allen möglichen Maschinen, die man für einen Zuschnitt und so weiter sehr leicht gebrauchen kann. Mein Vater bastelt viel und ich glaube, so eine Aktion, das ist mir auch gerade als du das Lego-Thema aufgeworfen hast, Lego hat ja auch sehr viel mit Kreativität und mit Schaffen zu tun. Es ist sehr plastisch und Lego kann erstmal einen bespaßen als Kind, weil ich dann damit spiele. Und es gibt ja auch viele Erwachsene, die diese Lego-Sets bauen, an dem reinen Konstruieren Spaß haben und sich das dann vielleicht in eine Vitrine oder in ihr Hobbyzimmer stellen oder vielleicht wieder abbauen und einpacken, weil sie es einmal aufgebaut haben. Ich glaube, mein Vater bastelt sehr viel mit Holz. Solche Dinge, haben Kreativität, sie schaffen etwas, sie haben Energie, weil ne, ich habe mir ein Projekt vorgenommen, das möchte ich vollenden, ich habe ein kurzfristiges Ziel.
Ja.
Und das sind so Dinge, die, glaube ich, sehr viel aus diesen Lebensaltern verbinden. Und am Ende des Tages hat man eine gute Zeit verbracht und etwas vor sich stehen. Also mein Vater baut Dekoartikel, der hat meinen Schreibtisch damals gebaut. So, das ist natürlich auch teilweise notwendige Dinge, die man baut, aber teilweise auch reine Freude und reine Konstruktion, reine Kreativität und Progressivität.
Genau.
Vielleicht sind das Ansatzpunkte, über die man nachdenken kann, wenn man sich fragt, so was könnte man aus der Jugendzeit mitnehmen?
Und
ich weiß nicht, ob ich das plausibel gemacht habe.
Ja, und auch Produktivität, ne? Also das ist ja immer so das große Gegenstück zur Konsummentalität. Ja, einfach, was ich auch als Jugendlicher stark und viel betrieben habe, also mich zerstreut habe und berieseln lassen habe. Also das kenne ich ähnlich, wenn ich irgendwie etwas erschaffe mit meinen Händen, am besten noch mit meinem Geist kreativ irgendwie noch eine Form da reinbringe oder sowas, dann macht mich das froh. Also das kann ich komplett nachvollziehen, Marco. Und bin sogar glatt ein bisschen neidisch, dass du dich da mit deinem Vater so zusammentun kannst. Würde ich auch sofort machen, wenn ich könnte. Also ich habe in den letzten Tagen Brot gebacken selber. Endlich angefangen, lange vorgehabt, dass ich das mal tue. Immer wieder auch von Leuten angestoßen worden. Hey, das ist toll, das ist lecker und so. Ich hatte aber keine Werkzeuge dafür und auch keine Backmischungen und habe jetzt einfach verstanden, das brauche ich auch gar nicht. Ich brauche noch nicht mal eine Form. Ja. Es reicht halt, dass ich Hefe da habe, Mehl, Salz, Zucker, Wasser und dann, wenn ich möchte, noch ein bisschen Körner oder Haferflocken oder dergleichen. Ja. Und ich habe zwei wunderbare Brotleiber designt. Also, wo ich durch diesen ganzen Prozess gegangen bin, ja, der erstmal der Anmischung und dann der entsprechenden Formung und das Kneten und Bestäuben und gehen lassen und nochmal kneten. Mit meinen Händen ist übrigens sehr anstrengend. Also ich habe Respekt vor jedem Pizzabäcker oder vor jedem Bäcker, der den Teig noch richtig mit seinen eigenen Händen knetet. Ja, und dann nachher, was du beschreibst, ja, das Endprodukt vor mir zu haben, das ich dann sogar noch verköstigen darf und das echt lecker schmeckt so, ne? Das ist ein total befriedigendes Erlebnis.
Ja, und wie schön ist es, dem Teig dabei zuzusehen, wie er aufgeht.
Ja, total. Wobei ich halt beim ersten Mal vergessen habe, oben diese Einkerbungen zu machen, damit er nach oben hin aufgehen kann. Und ich dann irgendwann in den Ofen schaute und das sah aus wie so ein Tumor, der zur Seite aufgeplatzt ist. Ne? Also es war wirklich ein Klumpen vor dem Herrn. Jo, und hat trotzdem lecker geschmeckt. Und danach habe ich es halt vernünftig gemacht und dann wurde es auch ästhetisch.
Ja, absolut. Also ne, das ist ja auch, weiß ich nicht, man hat ja auch sehr viel Spaß unter Umständen dabei, irgendwie die Wohnung einzurichten, das eigene Heim. Ich meine, du hast diesen Prozess noch nicht allzu lange hinter dir. Das sind ja auch, ne, also jetzt nehmen wir mal diesen kostentechnischen Faktor weg. Also wenn man sich nichts leisten kann, ist das mit Sicherheit nur eine Qual, also keine Frage. Aber hat man ein gewisses Budget, mit dem man spielen kann oder ich sage mal, sehr viel handwerkliches Geschick, aber dann brauchst du immer noch die Rohmaterialien und ich glaube nicht, dass jeder einen Teppich oder sowas weben kann, gleichzeitig eine Kommode bauen kann und, weiß ich nicht, sein Daunenkissen selbst füllen kann oder so, ne? Also mag Menschen geben, die das alles machen können, dann Hut ab. Aber es ist ja auch so ein kreativer Prozess, sein eigenes Heim einrichten und dann sehen, wie es wächst und das auch verändern. Das sind ja auch diese Dinge, die mit einem mitgehen dann. Also man verändert sich ja immer wieder dann auch in den eigenen vier Wänden. Ja, wenn du nichts mehr dazu sagen möchtest, würde ich gerne zur nächsten Frage übergehen.
Jo, gerne. Schon
sehr ausführlich und ich würde gerne den Themenbereich ein klein wenig verschieben. Wir haben jetzt auf die Vergangenheit zurückgeblickt, aber da kam mit Sicherheit auch der ein oder andere Sehnsuchtsmoment oder Sehnsuchtsgedanke auf. Mich würde interessieren, ob du einen real existierenden Sehnsuchtsort hier hast, an dem du entweder sehr oft bist und damit sehr viel verbindest. Es kann ja auch ein Fleckchen an einem See oder an einem Hang eines Hügels oder sowas sein. Oder ist es etwas, was du noch nie gesehen hast und dir einfach in deiner Sehnsucht so groß ist, dass du es dir irgendwie mal erfüllen möchtest und unbedingt dahin möchtest. Gibt es so einen real existierenden Ort, der für dich eine vielleicht auch unerklärliche Sehnsucht auslöst?
Ja, also mein erster Impuls ist, den Wald zu nehmen. Also es gibt Waldstücke explizit, an denen ich mich sehr viel aufgehalten habe, am Niederrhein, wie auch jetzt hier wieder in Michelbach, also die mich regelrecht anziehen und mich in dem Moment auch rausheben aus dem Alltag. Also das heißt, da lasse ich meiner Sehnsucht freien Lauf. Dann habe ich als Kind die Norwegen-Erfahrung gemacht, die du ja auch kennst, mit 13 und das erste Mal diese unglaubliche Welt, skandinavische Welt Norwegens gesehen, mit diesen Fjorden und Schluchten und Tälern und Gebirgserhebungen und alles grünte und war einfach majestätisch und tief und hat eine ganz eigene Farbe in sich getragen. Und das ist in mir so eine unglaublich starke Erfahrung, dass ich da immer wieder hin zurückgehe, mich hinwende innerlich, also Zuflucht nehme und auch Sehnsucht habe danach. Also ich würde so gerne nochmal zum Nordkap wandern und mich da aufhalten in dieser rohen Wildnis. Ja. Also das sind so die für mich realen Orte, die ich auch schon betreten habe. Lange Zeit war Kopenhagen für mich etwas schon fast mystisch Verklärtes, wegen Christiania, einer Kommune, die dort existiert. Schon wie so ein eigener Staat, so eine, wie sagt man, Enklave oder was, mit eigenen Regel und eigenen Spiel und eigenen Regelwerken. So. Und dann war ich irgendwann mal da und dann hat mich das alles eher enttäuscht und diese Chimäre in meinem Kopf ist dann in dem Moment auch zerstört worden. Lass mich nochmal so ein bisschen drüber nachdenken und erzähl du uns doch gerne mal, was dein Ort der Sehnsucht ist.
Also ich muss sagen, ein Ort, an dem ich bisher nur einmal war und der ein mich unfassbar tief angefasst hat, war das Forum Romanum. Ich glaube, ich habe es euch in meinem Podcast erzählt oder dir persönlich. Ich glaube, auch als es um Vorbilder, männliche Vorbilder ging, da hatte ich auch Cicero als eines dieser genannt und die ganze Epoche hat mich immer irgendwie im Geschichtsunterricht, im Studium sehr irrational angezogen und das war ein Ort, der hat etwas mit mir getan. Der hat mich jetzt nicht zu einem neuen Menschen gemacht, hat mich nicht komplett transformiert, aber ich habe diesen Geist, dieses Geschichtsschwangere wirklich aufgesogen mit jedem Atemzug und das hat nochmal da eine sehr starke Sehnsucht hervorgerufen, jetzt nicht unbedingt in dieser Zeit zu leben, aber ich sag mal, das hat all die Seiten, die ich jahrelang gelesen habe, auch im Lateinstudium, die ganzen Seiten Cicero, Cäsar, Horaz etc., die man durchexerziert hat, wurden da etwas mit Leben gefüllt. Also es war wirklich, es wurde dadurch bunter. Auch wenn nicht mehr wahnsinnig viel vom antiken Forum Romanum steht, aber der Boden hat ausgereicht. Die Luft ist auch nicht mehr dieselbe, natürlich nicht, aber die Sonne über Rom, das war das Setting, das mich sehr, sehr belebt hat und meine Sehnsucht, die akademischer und persönlicher Natur war, nochmal sehr bereichert hat mit Leben. an sich ganz, ganz, ja, vereinzelt, also ganz allgemein gesprochen, bin ich ein großer Fan von Wasser. Für mich, es muss auch nicht das Meer sein, es kann auch ein kleiner See sein. Ich hatte da auch von Schweden erzählt, an dem See, an dem wir die Zeit verbrachten. Und ich mag auch Städte, in denen Flüsse durchfließen. Und ja, nicht unbedingt so Modderflüsse, sondern wirklich ja, klares Wasser. Ja, beispielsweise in München, was fließt da? Also, das kenne ich nur vom
Bildern. Die Isar, oder?
Genau, die Isar fließt da durch. Richtig. Das sind so Punkte. Ich glaube, weil dieses Wasser, dieses Fluide eine ständige Bewegung und dadurch auch Leben ausdrückt, dadurch auch Fortschritt ausdrückt, weil Stagnation ist, glaube ich, für mich, wie für wahrscheinlich sehr viele andere, ein echt schwer auszuhaltender Zustand. Und ja, da sich Wasser immer bewegt und gerade am Meer dann auch noch mit den Gezeiten, also wenn wir jetzt nicht an der Nordsee sind und die Ebbe das Wattenmeer aufmacht, dann haben wir da auch eine ständige Bewegung. Und das sind immer Dinge, die mich sehr berühren und da kann ich auch stundenlang einfach gucken und gerade am Meer die Weite dann natürlich auch. Und es muss eigentlich gar nicht viel passieren. Ich glaube, die Brandung zu hören, das Salz zu schmecken, zu riechen, das sind alles Momente, in denen ich ja sehr sehnsüchtig werde. Und ich glaube, ich habe schon mal erzählt, vielleicht wäre ich in einem anderen Leben Seefahrer geworden. Das, ja, obwohl es für mich ein Grauen wäre, auf dem Meer zu kentern und allein im Meer zu schwimmen. Also das wäre für mich der absolute Horror. Aber so diese Entdeckerzeit verbunden mit der Seefahrt, ich glaube, das wäre was gewesen. Nicht im Sinne der Conquistadores und des Eroberns und des Genozids, sondern in wirklich wissenschaftlichen, abenteuerlichen Sinne entdecken.
Ey Marco, du solltest unbedingt Stan Adolny lesen, falls nicht schon geschehen. Der arbeitet fast immer mit Seefahrtengeschichten oder mit dem Wasser, mit dem Element Wasser. Yeah. Er hat mein Lieblingsbuch geschrieben, Die Entdeckung der Langsamkeit. Ein wahnsinnig therapeutisches Werk, in dem wahrscheinlich deine Sehnsüchte ganz gut angesprochen werden. Oder auch Weidlings Sommerfrische. Ich bringe dir die Bücher das nächste Mal einfach mit, wenn ich dich sehe oder wenn du hier ankommst, dann kann ich dir die geben. Das kommt mir gerade so. Ich glaube, ihm ging es da ähnlich, dem Autor.
Sehr gerne.
Ja. Ja, also jetzt beim Nachdenken, beim Reinspüren zum Thema Sehnsucht und entsprechende Orte, da ist mir nochmal was gekommen. Es ist nicht so einfach, das in Worte zu packen. Ich habe Zustände, wenn ich einschlafe, also am, ich sag mal, Übergehen bin. Ja, das heißt schon noch leicht bei Bewusstsein, aber am Wegdriften. Dass auf einmal sehr deutlich Orte auftauchen, teilweise aus meinem Leben, teilweise aber auch nicht wirklich, zumindest nachvollziehbar aus meinem Leben, natürliche Orte und ich habe unsagbar starke Gefühle dazu. Also ja schon fast ozeanische Gefühle, Verbundenheitsgefühle, ein Nahrücken, ein ganz dort ankommen, ein mit den Bäumen sein, mit den Bergen sein, mit der Wiese sein, ohne dass da noch irgendwelche Trübungen stattfinden, wie zum Beispiel durch Ängstlichkeit, Sorgen oder Gedanken oder sowas. Und das ist bei mir schon so oft passiert und ich kenne es auch durch meditative Erfahrungen, dass für mich da eine Realität stattfindet, zu der ich ein Sehnsuchtsgefühl habe oder eine alternative Realität oder sowas. Ich kann das noch nicht genau beziffern. Es gibt im Buddhismus, im japanischen Buddhismus, im Shinto-Buddhismus eine Schule, wo Buddha, das nennt sich, glaube ich, reine Landschule oder sowas, wo Buddha als eine Art Gottheit verstanden wird, der auf einem anderen Planeten lebt und mal irgendwann hier hinabgestiegen ist, um uns zu läutern. Und wir kommen als gute Buddhisten in Anführungszeichen nach unserem Ableben zurück auf seinen Planeten. Und der wird halt der Gestalt beschrieben und auch die Phänomene, die bei der Meditation und auch beim Einschlafen und so weiter entstehen, wie diese, die ich gerade geschildert habe, seien Belege dafür, dass er sozusagen frohlocken würde und uns bei einem akkurat buddhistischen Leben nachher mit seiner Welt belohnt. Ja, was ich gar nicht so abwegig finde. Also wenn der buddhistische Weg, der karmische Weg gegangen wird und die entsprechenden Aspekte eingehalten, dann macht das sogar Sinn für mich, also weil das ist für mich eine Reinigung und eine Klärung. Ja, und da habe ich auf jeden Fall starke Sehnsuchtsempfindungen, dort komplett hineinzutauchen. Ja, das ist so ganz und gar Kontrast zu dem hiesigen. Ja, das Hiesige ist halt sehr durchpulst von Stressoren, von Spannungen, von Dissonanz. Sehr viel Kampf ist einfach, gerade auch derzeit in dieser Welt. Und das drängt mich dann doch vom reinen Fühlen weg und erst recht von diesem reinen Land, ja. Und ich finde das ganz nachvollziehbar. Vielleicht entspricht das auch einem starken Heroinrausch oder so. Ich weiß es nicht. Aber dass wir uns nach sowas sehnen, sollte ja klar sein. Ne?
Ja. Ja, finde ich einen sehr schönen Schlusspunkt, der die Frage nochmal nicht schließt, sondern wirklich öffnet. Öffnet ja. Für weitere Überlegungen. Die möchte ich gar nicht so sehr anstrengen, weil ich finde das eigentlich ganz schön, wie das jetzt dieser Sehnsuchtsort beschrieben wird, und gerne einmal selbst in euch reingehen, liebe ZuhörerInnen. Ja. Ich würde gerne zu meiner letzten Frage kommen.
Jo.
Da bin ich echt nochmal 2% mehr gespannt, was du darauf antworten wirst.
2%.
2% mehr als bei den anderen.
Also 102%.
Genau, 102%. Melvin, in welcher fiktiven Welt würdest du gerne leben?
Ach, das
literarisch ist, oder Videospiel, alles.
Das ist ja vollkommen klar, ja. In Hogwarts natürlich. Ich würde sofort in die Welt von Harry Potter und Konsorten einsteigen wollen. Also sowas von. Nicht als Muggel, durchaus auch als Muggel bin ich ja schon, ne?
Ja, es ändert sich einfach nichts.
Nee, schon so als Reinblut, ne? Als Zauberkundiger. Und alles, was Joanne K. Rowling da beschreibt, auch die Abgründe und das Dunkle, Düstere, Üble rund um Voldemort, das zieht mich sehr. Also ich habe kein Buch in meinem Leben so emotional verschlungen, mit so einer unglaublichen Fantasie, die dabei beansprucht wurde und entstanden ist. Also ich kriege gerade richtig Lust, das nochmal zu lesen. Ja, also das ist für mich vollkommen klar. Ich könnte jetzt auch noch so zweite und dritte Kandidaten nennen. Also ich finde auch durchaus Mittelerde sehr interessant. Und Star Wars finde ich auch frohlockend. Also überall, wo eine gewisse Impotenz überwunden werden kann durch Higher Power.
Ich glaube, das ist es letztendlich auch. Also
ja.
Ich habe mir dieselben Gedanken gemacht, und um Harry Potter kam ich. Also mir war die Antwort, die ich mir selbst dadurch gegeben habe, so langweilig, dass ich gestern wirklich sowas von lang und hart überlegt habe und mir selbst eigentlich widersprechen wollte. Das kann es nicht sein. Aber ich kam nicht drum herum. Harry Potter wäre auf jeden Fall ganz vorne dabei. Über Mittelerde habe ich auch nachgedacht. Und dann habe ich nochmal über meine Frage nachgedacht. Also ich würde die Frage so formulieren, dass ich schon etwas mit mir zu tun habe. Also dieser Marco in der fiktiven Welt wäre nicht komplett anders. So, da kämen wir gleich zum zweiten Teil dieser Frage. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie würde denn der Marco in Mittelerde überleben? Wahrscheinlich wäre ich der Ork Nummer 384, der von Legolas einfach einen Headshot mit einem Pfeil bekommen würde. Und dann wäre Mittelerde auch nicht so geil. Also, ich wäre mit Sicherheit nicht Aragorn oder so, wo ich den unfassbar interessant finde innerhalb der ganzen Welt und Geschichte. Aber Harry Potter wäre es auch definitiv. Ich glaube, weil sie doch eigentlich unsere Welt ist mit diesem Thema Magie.
Ja,
es ist halt einem so nah und verwandt.
Ja.
Aber dieses magische Gewand treibt es nochmal in eine schöne fiktive Sphäre hinein, in die man sich verlieren kann. Ich glaube, das ist der ganz große Vorteil. Man will sich wahrscheinlich nicht in der fiktiven Welt von Mad Max oder so wiederfinden.
Donnerkuppe.
Ja.
Ja, genau,
Blade Runner. Das sind alles so Dinge, da dachte ich mir auch, ja, großartige Filme, aber es wäre etwas, was natürlich nicht absolut lebensbedrohlich ist. Ich würde auch ungern in einem Stephen King-Roman leben. Es wäre am Ende Harry Potter. Ein anderer, ja, Star Wars habe ich mir auch noch gedacht. Ein anderes Ding, was noch irgendwie halbwegs weit vorne war, das ist ein Spiel, was ich damals auf der Xbox gespielt habe, das heißt Fable, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, sag mir was, habe ich auch gespielt. Auch die Urversion des Adventure in den mittleren 90ern auf PC, das war aber eine ganz andere Engine. Ich kenne die Welt von Fable.
Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, was auch noch weit vorne ist, weil es auch Magie ist.
Ja.
Die da mitspielt. Die Welt ist halt sehr offen. Also es ist halt so ein Mix zwischen, also Herr der Ringe sehe ich da auch irgendwo, aber dann halt mit den ganzen Mana-Fähigkeiten auch noch irgendwo so ein bisschen Magie. So, wir haben jetzt dich, Melvin, irgendwie in eine fiktive Welt geworfen. Wenn wir jetzt mal dich, Melvin, wegdenken, gäbe es eine Person, die du gerne mal sein würdest? Also ganz schwierige und absolute Gaga-Frage, weil es halt nie passieren wird. Aber ich finde auch diese interessant. Es kann gerne eine fiktive oder eine reale existierende Person sein. Gäbe es da eine, dessen Erlebnisqualität du mal gerne selbst erfahren hättest?
Ja, ich kann jetzt nicht schon wieder Harry Potter sagen. Das wäre echt ein bisschen banal, aber ich beiß mir auch gleichwohl auf die Zunge, weil natürlich berührt mich seine Geschichte und sein Aufstieg und seine Heldenhaftigkeit sehr. Also ich glaube, Heldenmut und ja auch Potenz und Handlungsfähigkeiten und so weiter, das sind alles so Parameter, die ich da berücksichtige. Ich finde Legolas als Charakter sehr ansprechend. Ich finde ihn wahnsinnig anmutig und auch, ja, auch heldenhaft. Nicht so ganz zentral wie ein Frodo oder dergleichen, der ich sowieso ja schon mein ganzes Leben bin. Also das wäre witzlos. So einen ästhetischen, athletischen, akrobatischen Elben zu mimen, ja, der mit seinem Bogen und so weiter Urukais weg snipert. Ich wäre lange, aber leider ist er verstorben, gerne Rüdiger Neberg gewesen, also als real existierende oder ehemals real existierende Person. Jemand, der seine Ängste überwunden hat und sich nicht aufhalten lässt durch Gefahren, durch Sorgen, ja, durch Gefahren, die sich irgendwie in seinen Weg stellen, der sehr viel getan hat für Menschenrechte, der sehr viel geholfen hat, der Survival genannt wurde, der auch das Survival erstmal salonfähig gemacht hat. Und dann gibt es momentan noch den Superhelden, den real existierenden Wim Hof, genannt der Iceman. Jemand, der als ganz weniger Mensch dieser Welt laut wissenschaftlicher Sicht seinen Adrenalinspiegel akut beeinflussen kann und darüber seine Körpertemperatur reguliert und auch sein Immunsystem aktiviert und entsprechend problemlos Eiseskälte aushalten kann. der unheimlich gesund und vital wirkt und gleichzeitig nicht arrogant ist, kein Showmaster, der inszeniert sich nicht, wenn er auf einer Bühne steht oder so, sondern er sagt ganz klar, das kann jeder lernen, er unterstützt Menschen dabei. Es gab jetzt vor kurzem einen Bericht, wo ein Reporter mit ihm 24 Stunden verbracht hat, ein, ich schätze den mal auf Mitte 50, betagter Mann, also der Reporter. Und Wim Hof ging dann klassischerweise mit ihm zu einem Gebirgsgletscher und ja, und hat ihn dann aufgefordert, reinzusteigen. In ein sehr, sehr kaltes Gewässer. Ja, wir sprechen hier von vielleicht 5, 6, 7 Grad. Und dann ist er bis zum Bauch rein und hat das 8 Sekunden ausgehalten. Sein Blutdruck wurde vorher gemessen, 123, nachher 160. Also hat er gefäßmäßig sehr stark reagiert. Und dann hat er weitere 20 Stunden mit Wim Hof verbracht und Wim Hofs grundlegende Techniken gelernt und ist am nächsten Tag zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern von Wim Hof in ein Eisbecken gestiegen mit knapp über 0 Grad, also ein mit Eiswürfeln befülltes Becken, und hat dort 10 Minuten lang gesessen. Seine Körpertemperatur wurde überwacht, sein Blutdruck wurde überwacht und beides blieb konstant. Und ja, das sowas würde ich sehr gerne sein. Jemand, der Menschen sehr schnell aktivieren kann, ja, der sehr schnell freischaltet. Und das brauchen wir. Und genau, und das möchte ich auch gerne sein. Jetzt.
Ja, interessant auf jeden Fall. Und absolut nachvollziehbar.
Und du, hast du da auch irgendjemanden? Also ja, du wirst ja also auch Gedanken gemacht haben.
Ja, ich wäre als fiktive Person tatsächlich sehr gerne aus dem Star Wars-Universum Ahsoka Tano. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Die ist aus den animierten Clone Wars-Serie, die zwischen Episode 2 und 3 spielt. Und jetzt in The Mandalorian auch einen Auftritt hatte und demnächst auch eine eigene Serie bekommt. Sie ist also keine Menschenspezies. Das ist der erste Punkt, den ich dann ganz interessant wäre, eine andere Spezies zu sein. Sie ist eine weibliche Vertreterin dieser Spezies. Also wäre ich auch hätte ich auch das weibliche Geschlecht, was mich auch dann nochmal zusätzlich reizen würde. Und sie hat eine unfassbar interessante auch. Geschichte. Sie wird als Padawan von Anakin Skywalker trainiert und ja, Spoiler, ihr wird am Ende ein Anschlag unter die untergeschoben, die sie nicht begangen hat, und ist dann zutiefst enttäuscht, dass der Jedi-Orden ja da nicht zu ihr hält. Sie war vorher auch immer so ein bisschen eigen, hat nie so richtig dieses Jedi-Denken auch. Also man wird ja gesagt, in Episode 3, glaube ich, nur ein Sith denkt in Absoluten oder sowas. Hm. Aber die Jedi tun es ja in gewisser Weise auch. Und diese starke Hell-Dunkel-Dichotomie wird durch sie total aufgebrochen, weil sie verlässt den Jedi-Orden und eignet sich aus allen möglichen Lehren das für sie Beste an. Und ihre Lichtschwerter sind dann am Ende auch weiß, haben keine Farbe mehr. Die Farbe des Lichtschwerts hat ja für den Jedi-Orden eine Bedeutung. Ja. Und eine sehr interessante Person, die nicht in Absoluten denkt, die nicht schwarz-weiß denkt, die krasse Fähigkeiten hat, eine andere Spezies ist und ein anderes Geschlecht als ich. Das würde ich sofort einmal machen wollen. Und real existieren, habe ich lange drüber nachgedacht, und ich hätte echt Bock, Siddhartha Gautama zu sein. Also der Buddha.
Cool, ja. Das würde ich schön finden. Ich würde dir folgen. So, der Tathagata, ja. Es ist halt
schwer.
Sag du, ja.
Ich habe auch kurz über Jesus nachgedacht, aber dann wäre ich so in meinem Alter ans Kreuz geschlagen worden. Ah.
Ja, genau. Ah. Ja, also man weiß ja nicht so viel über Siddhartha Gautama. Es ist ja damals nichts verschriftlicht worden, sondern einfach alles mündlich weitergegeben. Aber das, was man weiß, das klingt schon sehr Spannend, ne?
Ja, absolut.
Ja, verstehe ich. Also, das hätte ich eigentlich auch sagen können. Ich bin
ja
getriggert.
Ja, aber das war auch erst der 10. Gedanke, auf den ich gekommen bin.
Ja.
Vorher auch andere Personen gehabt. Ich habe auch mal ganz ins Extrem gedacht, wie wäre es, eine Person zu sein, die historisch absolut, die real existierend menschenverachtende Verbrechen begangen hat. Also so, ne, die Richtung Hitler, die Größenordnung, also wirklich richtig heftig, wie das wohl wäre. Aber boah, am Ende war das dann doch nicht so, also meine perverse Lust war dann doch nicht so groß, dass sie dann diese Frage definitiv so beantwortet hätte. Aber ja, leider wissen wir das nicht.
Ja,
wir haben empathische Strukturen, in die wir verwenden können und ja, so ein Gefühl, was von anderen geäußert wird, quasi spiegeln können und für uns
ja.
Erklärbar machen können. Aber wie war es, ich glaube, von Thomas Nagel der Aufsatz, man weiß nie, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Man kann noch so viel über die Physiologie etc. einer Fledermaus lernen und weiß trotzdem nicht, wie es ist, die berühmten Qualia, die Erlebnisqualitäten, die sind ganz subjektiv.
Ja.
Aber ich fand es mal ganz schön, sich das mal zumindest mal zu fabulieren.
Ich finde das auch gut, dass du dich in sowas reindenkst, ne? Also wie wäre ich in der Existenz von Hitler oder wie wäre das für mich, diese Qualia, diese Erfahrung? Und nicht nur so diese riesigen Helden und Erwachten oder so zu nehmen. Das ist auch das Schöne an dem Format hier. Ich meine, ich spiele den Ball ja sofort zurück und denk da jetzt nicht erst stundenlang drüber nach, sondern das sind meine Erstreaktionen, die hier zu hören waren. Und das gefällt mir, aber verleitet mich auch durchaus dazu, nochmal tiefer reinzugehen in die Überlegung.
Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Also ich wollte diesen Bogenspann von Sehnsucht zur eigenen Vergangenheit vielleicht, eventuell, muss ja nicht, zum real existierenden Sehnsuchtsort, zur etwas befreiteren Sehnsucht, jemand oder etwas anderes sein zu können.
Ja.
Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ganz besonders dir hat das gefallen. Ein Sehnsuchtstrip mit mir und mit
2%,
uns zu machen. 2%, ja. Und ja, für mich war es das. Ich fand es hochinteressant. Ich hatte Freude daran, mit dir die Stunde in die Fantasie hinabzusteigen. Und ich wäre soweit durch und bin sehr zufrieden.
Ja, ich auch. Vielen Dank, Marco. Das hast du gut moderiert und begleitet. Und du weißt, dass ich das jetzt auch demnächst mit dir vorhaben werde.
Ich bitte drum.
Okay, ja, vielen Dank auch allen, die uns angehört haben, die dabei waren, die mitgedacht haben und danke für eure Treue, für eure Feedbacks, Liebe und Vertrauen und bis bald.
Ciao.